Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich glaube, dass Reflexionskompetenz auch eine der wesentlichen Kernkompetenzen ist in Zukunft, weil die Welt ja immer dynamischer wird, immer komplexer. Und deswegen ist es sehr hilfreich, wenn man immer wieder versucht, auf eine Metaebene zu gehen, um mal zu gucken, was passiert da eigentlich gerade und daraus dann die nächsten Schritte ableitet. Und auch Selbstreflexion übrigens, ja. Also was sind meine eigenen Muster? Was sind meine eigenen Neigungstendenzen? Immer wieder zu hinterfragen, und nichts für fest und wahr zu nehmen, weil es gibt ja die absolute Wahrheit, gibt es ja sowieso nicht.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitas und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitas und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo und heute spreche ich mit Dr. Caroline von Kretschmann. Frau von Kretschmann, wunderbar, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, gerade in einer Zeit wie dieser Vorweihnachtszeit, wo in der Hotellerie alle Hände voll zu tun sind und ich denke, jede Minute auch gebraucht wird. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr über die Einladung und ich nehme mir gerne die Zeit, mit Ihnen zu sprechen, Frau Vitas. Ich freue mich über das Gespräch und dass wir die Möglichkeit haben.
Ja, ganz wunderbar. Ja. Sie sind Unternehmerin und Führungspersönlichkeit, die in vierter Generation das Traditionshotel Europäischer Hof Heidelberg führt. Mit Ihrer früheren Beratungserfahrung, Ihrer Promotion und Ihrer Leidenschaft für menschliche Führung verbinden Sie Strategie mit Herz. Sie gelten als eine prägende Stimme für werteorientierte Führung, Servant Leadership und nachhaltige Unternehmenskultur. Also genau die Themen, über die wir in meinem Podcast Love to Lead und vor allen Dingen in dieser Folge heute sprechen wollen. Und wir haben uns den Titel ausgemacht, Führung ist mehr denn je, Verantwortung und innere Haltung. Ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube gerade heute wichtiger denn je. Wenn ich nochmal nachschaue, was praktisch das Internet oder die KI über Sie sagt, dann sagt sie, was macht sie so ganz besonders? Sie sagen über sie, ihre Führungsphilosophie ist nicht primär der Gast ist König, sondern Kolleginnen und Kollegen zuerst, sprich Mitarbeiterzufriedenheit als Grundlage für Gästezufriedenheit.
Das stimmt. Also erstmal vielen Dank für die schöne Einführung. Aber das ist tatsächlich das, was uns hier sehr ausmacht im Europäischen Hof in Heidelberg, ist die Art und Weise, wie wir führen, das Unternehmen führen, aber auch im Team führen und wie wir insgesamt auch uns als Teil der Gesellschaft sehen und somit auch enkelfähig führen, wie wir das immer so schön sagen.
Das ist ja gerade in der inhabergeführten Unternehmung oder aber in der Hotellerie genau dieses Thema, dass die Organisation enkelfit zu machen. Also für Sie ist ganz wichtig und in Ihrem Hotel gilt People over Profit. Sie haben dann 2022 die Auszeichnung Hotelier des Jahres erhalten. Das zeigt, auch in einer Branche, und das kenne ich ja ganz besonders auch aus meiner Arbeit in der Hotellerie, in der Branche mit hohen Ansprüchen zieht diese Haltung. Und seit Ihrer Übernahme hat das Haus nicht primär den Blick auf die Architektur oder die Technik gesetzt, sondern auf den Kulturwandel. Also ein Traditionshaus modern zu führen, mit Herz. Und Sie sind ja in dem, würde ich sagen, also Luxushotellerie, definiert sich das nicht über goldene Wasserhähne, sondern durch Zeit und Aufmerksamkeit für die Menschen. Ja, und Sie arbeiten bewusst an Ihrer Führungskultur, an Haltung und daran, wie Menschen im Unternehmen wahrgenommen werden und werden wollen. Und es ist Ihre Perspektive, Führung als Dienst zu sehen. Und das passt sehr gut auch zu meinem Fokus auf New Work und New Leadership und auf Organisation in der Transformation. Habe ich denn noch irgendwas vergessen?
Das haben Sie schon wunderbar dargestellt, was den Kern von unserer Führung und unserer Haltung ausmacht. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr schön. Ja, jetzt sagen Sie uns doch mal, was sind denn so 3 Meilensteine aus Ihrem Leben, die Sie hierher gebracht hat, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie noch etwas besser kennenlernen können?
Oh, das ist natürlich eine umfangreiche Frage. Wie ist man der geworden, der man ist? Wenn ich es jetzt unter dem Kontext oder in dem Kontext sehe, den Sie gerade erwähnt haben, würde ich ganz früh bei uns beginnen oder bei mir beginnen, nämlich, dass ich aufgewachsen bin in einem Familienunternehmen. Das hat mich natürlich unheimlich geprägt. Das ist, wenn man als Kind groß wird in einem Familienbetrieb, wird man Teil von etwas Größerem und man sieht auch, dass auch ein Betrieb quasi ein Familienmitglied sein kann.
Ja.
Das ist, unser Hotel ist quasi wie ein Geschwisterteil von mir.
Mhm.
Ein sehr auffälliges Kind, muss man sagen, weil Unternehmen ja in Familienunternehmen oder auch in Unternehmerfamilien, muss man sagen, sehr viel Aufmerksamkeit an sich ziehen. Und das kriegt man schon von Kind an mit, ob man will oder nicht. Und das hat mich natürlich unfassbar geprägt. Und es ist auch die Art und Weise, wie meine Eltern das Haus geführt haben in dritter Generation, wie sehr wertorientiert, wie ich schon sagte, schon über Generationen hinweg. Das nimmt man auch quasi mit der Muttermilch mit auf.
Ja.
Das prägt auch meine Führung jetzt noch und überhaupt, glaube ich, auch in Zukunft. Auch die feine Präsenz von unternehmerischen Themen übrigens, die in einem Familienbetrieb immer mit am Tisch sitzen.
Ja.
Ob man in Ferien ist oder am Sonntag, dann sind auch immer die unternehmerischen Themen mit am Tisch und die kriegt man natürlich mit. Und was mich persönlich extrem geprägt hat, Sie haben es ja genannt, wir sind ein 5-Sterne-Superior-Haus. Mhm. Wir haben 165 Kolleginnen und Kollegen und wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit machen, die häufig gesellschaftlich nicht so hoch gewertschätzt werden. Beispielsweise Housekeeping-Tätigkeiten, Spülertätigkeiten, Service-Tätigkeiten. Es gibt den alten Spruch, wer nichts wird, wird, wird.
Ja.
Da versuchen wir gegen anzuarbeiten, weil diese Menschen verdienen hochgradigen Respekt für das, was sie tun. Und wir als Kinder, ich habe noch einen älteren Bruder, haben sehr früh miterlebt, was es bedeutet, diesen Menschen respektvoll und wertschätzend gegenüberzutreten. Und das ist für mich immer das Wichtigste, wenn ich irgendwo in einen Betrieb reingehe, in ein Unternehmen reingehe, aber auch wenn ich beispielsweise an einem Flughafen eine öffentliche Toilette benutze und die wird gerade von jemandem gereinigt, dann bin ich extrem höflich, zugewandt, respektvoll mit diesen Menschen.
Mhm.
Und das habe ich gelernt von Kind an. Also für uns im Betrieb ist es vollkommen unabhängig, welchen Status jemand hat, welche Nationalität jemand hat, welche politische, religiöse, sexuelle Orientierung. Jeder Mensch verdient den gleichen Respekt. Ob es jetzt der DHL-Fahrer ist, der hier ein Päckchen abgibt, oder der Bentley-Fahrer, der vorfährt.
Mhm.
Und das hat mich extrem geprägt in meiner Führung oder in meinem Sein. Als zweites muss ich auch ganz früh anfangen, fällt mir gerade ein, eigentlich der Sport. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht, zum Teil auch leistungsmäßig betrieben, also Hockey gespielt,
ja.
Feldhockey und Hallenhockey. Und da habe ich sehr viel über mein heutiges Verständnis von guter Führung gelernt im Mannschaftssport. Also beispielsweise Übernahme von Verantwortung im Kontext von einem gemeinsamen Ziel.
Ja.
Den Pokal gewinnen, die Meisterschaft gewinnen etc. Auch der faire und respektvolle Umgang mit den Teamkollegen, aber auch mit dem Gegner. Thema Fair Play.
Ja.
Das prägt einen auch extrem.
Ja.
Auch das Thema, was uns im Europäischen Hof sehr prägt, ist auch Teil unserer Philosophie, nämlich das Thema Vertrauen.
Mhm.
Wir haben in unserer Philosophie den Spruch, wir vertrauen unseren Kolleginnen und Kollegen und schaffen Rahmenbedingungen, dass sie ihr Potenzial ganz entwickeln können.
Mhm.
Das habe ich auch im Sport gelernt. Man muss seinen Teamkollegen vertrauen, sonst kommt man nicht ans Ziel.
Mhm.
Gleichzeitig natürlich auch Demut, dass man nur als Team erfolgreich sein kann. Und das Thema, am richtigen Platz zu sein. Also ich war immer Stürmer, meistens Mittelstürmer. Da konnte ich mein Potenzial am besten entwickeln, beziehungsweise meine Schwächen am besten verbergen. Ich habe nämlich nicht so eine gute Grundschnelligkeit. Ich bin aber sehr schnell in der Situation. Und also das Fühlen, was ist eigentlich mein richtiger Platz? Bin ich jetzt Torwart? Bin ich in der Verteidigung? Und das übertragen wir auch bei uns in unser Unternehmen. Also unser Führungskredo ist, wir lieben, was wir tun. Das heißt, wir versuchen, unsere Kolleginnen und Kollegen an den Platz zu stellen, bei der er oder sie wirklich liebt, was er oder sie tut.
Ja.
Weil die Unterstellung ist, dann kommt man gerne zur Arbeit, dann macht man das gerne, dann ist man interessiert an dem, was man tut. Und dann folgt alles andere eigentlich der Erfolg, die Erfüllung, das Glücklichsein. Und das habe ich aus dem Sport gelernt. Und eine ganz wichtige Kompetenz übrigens, die wir auch versuchen, unseren Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln und die eigentlich auch gesellschaftspolitisch extrem relevant ist, die heute als Verliererkompetenz bezeichnet wird. Also bin ich in der Lage, nach einer Niederlage weiterzumachen? Mhm. Bin ich in der Lage, Niederlagen als Entwicklungschance zu sehen, mhm. als mhm. Lernchance? Mhm. Werde ich, wenn ich etwas verliere, wenn mein Projekt sich nicht durchsetzt, wenn der Vorschlag, den mich vielleicht dem Vorstand gemacht hat, nicht angenommen wird, wütend aggressiv oder frustriert depressiv? Oder mache ich weiter? Bin ich in der Lage, Kohärenz herzustellen, mich zu regulieren und weiterzumachen? Ja. Und diese Kompetenz ist extrem wichtig in Unternehmen, weil wir immer Entscheidungen treffen müssen, jeden Tag, und immer irgendeiner, in Anführungszeichen, frustriert wird, weil seine Vorschlag, seine Idee sich nicht durchsetzt. Mhm. Und auf einer Gesellschaftsebene könnte man sagen, wenn wir diese Kompetenz auch nicht als Bürger lernen, dann sind wir auch nicht in der Lage, Wahlniederlagen zu ertragen. Dann wird die Polarisierung immer schwieriger, ja. immer stärker, die Extreme werden immer extremer und ich bin nicht mehr in der Lage, weiterzumachen, zu kooperieren. Mhm. Und ja. Sie haben nach drei Dingen gefragt, wenn ich jetzt nochmal gucke, tatsächlich auch eher paradox, aber Corona war extrem mhm. wichtig, war für uns die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Meine erste große Krise in der Führung dieses Unternehmens, weil ich habe ja, wie Sie sagten, schon ein Leben vor der Hotellerie gehabt. Und ich habe gelernt, dass wenn eine so existenzielle Krise kommt und man sie durchsteht, dass sie einen stärker macht, als man reingegangen ist. Also das Thema Resilienz oder wie wir es noch lieber haben, lieber Antifragilität, also nicht nur wieder zurückzukommen in den alten Zustand, sondern überkompensatorisch zu wachsen in ein höheres Niveau. Und das hat tatsächlich bei uns nach der Corona-Zeit stattgefunden. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich weiß, dass da auch viel Glück dabei ist. Aber wir haben schon in unserem Betrieb so viele Krisen durchgestanden. Meine Urgroßeltern, Ersten und Zweiten Weltkrieg, meine Eltern, die Golfkriege, Finanzkrise, Platzen der Dotcom-Blase, 9/11 und ich jetzt eben auch Corona, dass wir eine gewisse familiäre und unternehmerische Resilienz ausgebildet haben, die uns dabei hilft, den Glauben nicht zu verlieren, dass es am Ende doch gut wird und gleichzeitig auf das Gute zu fokussieren und in solchen Krisen in eine Urheberhaltung zu gehen. Also nicht in eine Opferhaltung, die anderen sind schuld, sondern was können wir tun, damit wir jetzt aus dieser Krise rauskommen oder damit es uns besser geht? Und das sind so drei prägende Ereignisse oder Phasen auch in meinem Leben, die mein heutiges Führungsverständnis sehr stark beeinflussen.
Ja, und ich höre aber raus, dass es noch eine Kompetenz ist, dass halt wirklich so diese Reflexion auch immer wieder da ist. Ne? Also, dass die Mitarbeitenden reflektieren über das, was ist da gerade passiert, wenn mein Vorschlag nicht durchgegangen ist, dass sie reflektieren, was hat das in den unterschiedlichen Generationen gebracht, was hat ihnen diese letzte Krise auch an Erfahrung und an Resilienz gebracht, immer wieder zu schauen, in welchem Kontext ist das passiert und darüber zu reflektieren, was hat das dann mit mir, was hat das mit meinem Team, was hat das mit allen anderen auch gemacht. Und wo stehe ich jetzt? Und das, wo Sie sagen, oder wie Sie sagen, das hat mich jetzt auch stärker gemacht oder im Sinne von, die nächste Wachstumsstufe ist erreicht.
Also ich glaube übrigens, kann ich Ihnen nur zustimmen, ich glaube, dass Reflexionskompetenz auch eine der wesentlichen Kernkompetenzen ist in Zukunft, weil die Welt ja immer dynamischer wird, immer komplexer. Und deswegen ist es sehr hilfreich, wenn man immer wieder versucht, auf eine Metaebene zu gehen, um mal zu gucken, was passiert da eigentlich gerade und daraus dann die nächsten Schritte ableitet. Ja. Und auch Selbstreflexion übrigens. Ja. Also was sind meine eigenen Muster, was sind meine eigenen Neigungstendenzen? Immer wieder zu hinterfragen und nichts für fest und wahr zu nehmen, weil es gibt ja die absolute Wahrheit, gibt es ja sowieso nicht.
Ganz genau. Ja, wir hatten uns ja im Vorfeld überlegt, über was wollen wir denn mit unseren, wollen wir beide denn reden und was bringen wir also unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit? Sie führen das Traditionshaus mit über 150 Jahren Geschichte. Wann haben Sie gemerkt, dass Kultur eigentlich Ihr wahres Kerngeschäft ist? Wie ist es dazu gekommen? Und nun eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Neulich hat mir eine Entscheidungsträgerin geschrieben, die regelmäßig meinen Podcast hört. Sie meinte, Barbara, ich mag deinen Podcast total und höre immer gerne in die verschiedenen Interviews zu Leadership. Doch sag mal, machst du eigentlich auch Programme zu Leadership-Entwicklung? Das wäre bei uns im Top-Management wirklich der nächste wichtige Schritt. Ja, da musste ich erstmal schmunzeln, weil genau das ja seit 25 Jahren mein tägliches Business ist. Love to Lead ist für mich ein Herzensprojekt, weil es so wichtig ist, an den richtigen Hebeln anzusetzen. Bei der Organisation, bei den Teams und bei jedem Einzelnen. Ich begleite Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen. Als Sparringspartnerin fürs Top-Management, Executive und Agile Coach, Trainerin und Organisationsberaterin im Deutsch-, Englisch- und Spanisch sprechenden Raum. Vor Ort oder auch online. Ja, wenn du also Lust hast, Leadership und Zusammenarbeit in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf den Austausch. So, und jetzt geht's weiter mit der heutigen Episode.
Das ist auch kein einzelner Moment, muss ich sagen, sondern das ist eher ein Prozess. Also ich habe sehr früh gemerkt, es gibt ja diesen alten Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Ich habe sehr schnell gemerkt, auch schon als ich Unternehmensberaterin war, dass man die besten Strategiekonzepte, Visionen, Missionen haben kann, wenn die nicht von einer gewissen Unternehmenskultur getragen sind und sich dann auch manifestieren im täglichen Verhalten, ist es eher kontraproduktiv sogar. Ja, dann sollte man es lieber lassen. Und ich habe einfach immer sehr viel Freude gehabt an Unternehmensführung, aber auch Kulturentwicklung, weil ich weiß, dass nichts das Verhalten in einem Unternehmen so stark prägt wie die Unternehmenskultur. Und die Unternehmenskultur ist das, was stattfindet, wenn keiner hinguckt. Also man kann sie auch nicht verordnen. Man kann auch nicht als Geschäftsführung, Vorstand oder Aufsichtsrat sagen, hier, das ist unsere Unternehmenskultur, ab heute findet die so statt, sondern das ist ein Prozess, es sind Angebote, die wir als Führungskräfte machen an unsere Kolleginnen und Kollegen, und diese Angebote sind offensichtlich so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dann gute Erfahrungen machen. Und der andere Punkt ist, dass die Dinge, die Kulturmerkmale, die wir gerne in unserem Unternehmen haben möchten, dass wir die als Vorbilder jeden Tag zu jeder Zeit vorleben müssen. Also wir können nichts von unseren Kolleginnen und Kollegen verlangen, was wir selber nicht leben. Wir können nichts selber sagen, selber immer 5 Minuten zu spät kommen zum Meeting, aber von unseren Kolleginnen und Kollegen Pünktlichkeit erwarten. Wir können nicht erwarten, dass unsere Kolleginnen und Kollegen integer arbeiten, wenn wir selber mal 5 Grad sein lassen. Und das ist das eigentliche Anstrengende an Führung, dass wir das, was wir wollen, jeden Tag vorleben müssen. Und das wiederum hat was, und letztendlich geht es dazu dem Titel Ihres Podcasts zurück, nämlich Haltung. Wenn Sie die entsprechende Haltung haben, den moralischen Kompass, wenn der in Ihnen drin ist, dann ist es wiederum ganz leicht, weil wir leben die Kultur jeden Tag in jeder Sekunde und bei jeder Entscheidung. Und wir treffen jeden Tag hunderte von Entscheidungen. Und wenn die sich an diesem moralischen Kompass, dieser Integrität, und wir haben einen Anspruch an unsere Unternehmenskultur, wie integer, achtsam, großzügig, respektvoll, fair etc. Das müssen wir halt jeden Tag leben. Und deswegen ist Kulturarbeit ein Marathon und immer auch ein gegenseitiges Bedingen. Also auch die Kolleginnen und Kollegen prägen unsere Kultur und die Werte, die wir vorgeben, und umgekehrt. Also es ist eigentlich wie ein Tanz. Und man bedingt sich gegenseitig und schafft damit ein gewisses Kulturprofil, was sich irgendwann dann manifestiert im Verhalten. Und bei uns ist es so, dass sich mit unserem Strategie- und Visionsprozess, den wir 2012 angestoßen haben, wo wir formuliert haben, wir wollen nicht das Größte, nicht das Profitabelste, sondern das herzlichste 5-Sterne-Hotel Deutschlands werden. Und mit unserer Mission, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben, was bei uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen beginnt. Sie haben es gesagt, wir glauben zutiefst daran, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und immer wieder sage ich, es hat nichts Transaktionales. Wir sind nicht fürsorglich, zugewandt, herzlich zu unseren Kolleginnen und Kollegen, damit die nett sind, zu den Gästen, damit wir mehr Umsatz machen, sondern wir sind es aus tiefer Überzeugung und weil es uns ein Herzensanliegen ist, dass es denen gut geht. Aber als wir diesen Prozess angestoßen haben, hat es ungefähr 10 Jahre jetzt gedauert, bis sich quasi dieses Kraftfeld aufgebaut hat, an das sich sowohl unsere Kolleginnen und Kollegen als auch potenzielle Kolleginnen und Kollegen als auch Gäste, Lieferanten, Zulieferer, jeder, der das Hotel betritt, anschließen kann und das auch spürt. Und wir kriegen immer wieder die Rückmeldung von Gästen, von Menschen, die hier reinkommen, von Lieferanten, von Taxifahrern, die sagen, irgendwas ist hier anders. Man spürt diese Herzlichkeit, man spürt diese Zugewandtheit, diese Integrität, dieses Agieren als ehrbarer Kaufmann. Und das hat lange gedauert. Und es wird weitergehen. Und wir werden weiter daran arbeiten müssen. Also es ist kein Schalter umlegen plötzlich in eine andere Unternehmenskultur, sondern es ist ein Marathon.
Ja, und es ist auch ein Prozess, so wie Sie es beschreiben. Und wir wissen ja, es ist so schwierig, eine Unternehmenskultur oder überhaupt Kultur zu beschreiben. Also wenn man das jetzt international sieht, dann merke ich das häufig, dass es irgendwo eine Irritation ist. Dann denke ich, hier in der Kultur ist etwas anders als das, was bei mir normal ist. Und das ist so dieses, wo wir sagen, wenn Fische wissen, das ist mein Wasser, dann wissen die gar nicht und können es auch gar nicht beschreiben. Die sagen halt, anders. Ja, aber wenn es mal nicht mehr da wäre, dann wird der Sauerstoff knapp und dann ist es mit einem Mal auch gefährlich. Also dieses Thema Kultur ist etwas, es gibt keine Nicht-Kultur, es ist immer eine Kultur.
Ja.
Ja? Und die, die ich gerne leben möchte, das haben Sie ja gerade ganz spannend gesagt, ist ja übertragbar durch Vorbildfunktion, durch immer wieder miteinander in den Tanz gehen, damit man auch im Gleichschritt ist. Und das aber auch immer wieder, um wirklich diese Unternehmenskultur, die Sie jetzt geschaffen haben, wo ich das Kraftfeld habe, dann auch aufzubauen. Schön. Ich glaube, das ist genau das. Man kann eine Unternehmenskultur nicht einfach sagen, die verändern wir.
Nicht verordnen. Sie können Unternehmenskultur nicht verordnen.
Ja. Und Sie sprechen aber auch von Führung als Dienstleistung, also Servant Leadership. Und Sie leben es auch. Woran zeigt sich für Sie, ob Führung wirklich dienend ist? Also ich kenne das ja auch in meinen Coaching-Projekten oder gerade wenn Führungskräfte darauf vorbereitet werden, dass jetzt Servant Leadership ist. Also eher so diese laterale Führung, wo man halt dem Team den Weg frei macht. Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich würde es auch gar nicht mal moralisch sozusagen in die sagen, Hierarchie ist schlecht oder nur laterale oder laterale Führung ist gut, sondern uns bedeutet es Servant Leadership, dass wir uns in den Dienst unserer Kolleginnen und Kollegen stellen. Also dass nicht mehr das Ego des Führenden im Vordergrund steht, sondern die Bedürfnisse der Geführten. Und da wird der Fokus verschoben sozusagen. Nicht mehr, was brauche ich als Führungskraft, was tut mir gut, sondern was muss ich tun, damit es meinen Kolleginnen und Kollegen gut geht, damit sie sich entwickeln können, dass sie am richtigen Platz sind, dass sie gefördert werden, dass sie an der einen oder anderen Stelle auch konstruktiv destabilisiert werden, um zu führen. Weil häufig sagen die Menschen auch, ja, ihr habt da so eine Friede, Freude, Eierkultur und da gibt's ja keine Kritik und alle wird es ermöglicht. Da sage ich immer, nein, es ist falsch verstanden, wenn man sagt, dienende Führung bedeutet einfach, wir machen alles, was die Kolleginnen und Kollegen sagen. So ist es nicht. Manchmal muss man genau auch das Gegenteil tun. Manchmal muss man in der Führung eben nicht nur Dinge sagen, die anderen hören wollen, sondern die anderen hören müssen. Und das ist auch das, was unsere Kolleginnen und Kollegen von uns einfordern, nämlich auch immer wieder Feedback, immer wieder eine Rückmeldung zum eigenen Verhalten, um besser zu werden. Und dienende Führung bedeutet für uns, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ihr ganzes Potenzial entwickeln können. Und dass wir selber uns als Teil des Teams sehen, als Vorbild agieren und unsere Kolleginnen und Kollegen als unsere Gäste in Anführungszeichen, unsere Kunden sehen. Und das bedeutet eben nicht alles ermöglichen in Anführungszeichen, sondern eben auch immer wieder im Feedback-Prozess zu sein, immer wieder zu gucken, was braucht er gerade? Braucht er gerade kritisches Feedback? Braucht er gerade entwicklungsorientiertes Feedback? Braucht er gerade eine eher fürsorgliche Betreuung? Und das ist so der Ansatz, den wir hier verfolgen. Und das bedeutet, dass wir sehr nah an unseren Kolleginnen dran sein müssen, dass wir sie sehen müssen, dass wir sie verstehen müssen und dass wir sie entwickeln wollen. Und das bedeutet Beziehungsmanagement. Letztendlich ist es, Führung ist Beziehungsmanagement. Und das heißt, mich wirklich zu interessieren. Ich hatte mal einen Post auf LinkedIn, da habe ich geschrieben, wer führen will, muss Menschen lieben, vor Jahren. Das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ich glaube, dass wer in der Führung sein will, zumindest ein Interesse an Menschen haben muss und sie mögen muss. Und wir verfolgen hier den Ansatz einer menschenmögenden Führung. Und wir sind in dem Sinne verschwenderisch mit Herzlichkeit, nicht nur den Gästen gegenüber, sondern auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und das macht, glaube ich, den Unterschied.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie sagen immer wir, also ja. Wir. Ist das dann das Führungsteam oder ist das sozusagen das Tandem? Was ist denn so diese Führungsriege und wie führt die denn untereinander? Also wie die denn in ihrem Führungsteam, in dem Managementteam diese Dinge auch für sich selber sichtbar oder besprechbar? Ja. Geben sie selber untereinander auch Feedback und unterstützen sie sich? Wie machen sie das dann in dem Managementteam?
Ja. Ich führe ja, also wir haben eine Besitzgesellschaft, eine Betriebsgesellschaft. In der Besitzgesellschaft sitzt aktuell mein Vater, der vorher auch in der Betriebsgesellschaft Geschäftsführer war. Der verpachtet uns quasi die Immobilie und die Betriebsgesellschaft führe ich gemeinsam mit meiner Mutter in dritter und vierter Generation. Und dort sind auch die 165 Kolleginnen und Kollegen angestellt, darunter 35 Auszubildende. Und wir untereinander verfolgen natürlich auch diesen Ansatz. Ich glaube zutiefst, dass man, wenn man einen gewissen Führungsansatz, eine Führungsphilosophie und auch eine Unternehmensphilosophie leben will, dass die von oben herab ganz klar etabliert werden muss. Also wenn ich einen Ansatz hätte von, ich führe sehr hierarchisch, ich habe nicht den Ansatz von Vertrauenskultur, den wir hier haben, ich habe einen extremen Kontrollfokus, ich finde Fehlerkultur schwierig, dann wird es schwierig sein, dass die Ebene drunter einen anderen Führungsansatz leben will, nämlich einen empathischeren, menschenzugewandteren, kooperativeren. Das heißt, ich glaube, dass die Spitze das, was sie will, auch leben muss. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, und da spreche ich jetzt von meiner Mutter und mir, die wir in der Betriebsgesellschaft die Führung haben, dass wir diesen Führungsansatz extrem vorleben. Deswegen, und es ist auch wichtig, dass wir von wir sprechen, weil es würde nicht genügen, wenn nur ich den lebe, sondern den muss natürlich auch meine Mutter als zweite Geschäftsführerin leben. Und es ist ganz wichtig, dass andere große Player hier in unserem Unternehmen, das sind die Bereichsleiter, auch diesen Ansatz leben. Und weil quasi diese Führung wird von oben nach unten durchgereicht. So wie unsere Vision, das herzlichste Hotel Deutschlands zu sein, dann wird das Herz quasi auch von oben nach unten runtergereicht und dann wiederum zurück, weil es sind kommunizierende Röhren. Und wenn jemand in unserem Team diesen Führungsanspruch, den wir haben, an eine kooperative, sehr vertrauenswürdige Führung nicht entspricht, dann gehen wir mit dem in Kontakt und besprechen es mit ihm. Und die meisten können sich dann auch in diesem Führungsansatz wiedersehen und leben den auch. Wenn jemand partout anders führen will, über Kontrolle, über Druck, über Angst, über Misskommunikation, dann wird er auf Dauer bei uns im Unternehmen nicht sein. Und das sind schmerzhafte Prozesse, weil wir uns in Teilen auch von Menschen getrennt haben, die auf einer fachlichen Ebene hervorragend waren, aber ein anderes Führungsverständnis hatten. Und das haben wir nicht akzeptiert. Wir dulden es nicht, dass Menschen bei uns Angst haben vor anderen Menschen. Und wir wissen auch zugleich, dass es häufig frühkindliche Prägungen sind, besondere Erfahrungen, die diese Menschen im Vorfeld hatten. Vielleicht sind sie selber in solchen Konstellationen groß geworden, in solchen Unternehmen groß geworden. Das mag alles sein, aber es hilft nichts. Wenn wir so jemanden im Team haben, ist es tatsächlich toxisch. Und wir verzichten eher auf High Potentials auf einer fachlichen Ebene, wenn die in ihrem Führungsansatz dem nicht gerecht werden, was unser Anspruch ist.
Genau. Und das ist schon eigentlich fast schon der Blick auf meine nächste Frage. Wie halten Sie die Balance zwischen diesem doch sehr, sehr klaren Wertekompass, den Sie haben, und aber der wirtschaftlichen Herausforderung, die wir gerade jetzt in der Branche oder auch in der Welt erleben? Wie gehen Sie denn da mit diesem, ja, vielleicht ist es ein Stress oder mit dieser, vielleicht mit diesen unterschiedlichen Anforderungen?
Also, das ist das Thema Ambivalenz und Ambiguität. Ja, das ist die nächste neben Verliererkompetenz und Reflexionskompetenz ist Ambiguitätskompetenz. Eine weitere Kernkompetenz, die wir brauchen, weil wir natürlich immer mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert werden. Und meine Erfahrung ist, dass resiliente Menschen genauso wie resiliente Systeme in der Lage sind, zwischen unterschiedlichen Extremen, sage ich mal, geländegängig hin und her zu navigieren. Man kann sich eben nicht für die eine oder für die andere Variante entscheiden. Aber Sie haben es am Anfang gesagt, bei uns ist People over Profit. Im Zweifel entscheiden wir uns, außer wir gefährden unsere Überlebensfähigkeit, immer für die Menschen. Also Beispiel in der Corona-Pandemie, wir haben noch 2 Monate Liquidität auf unserem Konto. Es kommt der Lockdown. wir müssten eigentlich sofort die Totalbremse einziehen, aber wir geben am zweiten Tag eine Beschäftigungsgarantie für alle Beschäftigten, inklusive derjenigen, die in der Probezeit sind. Da haben viele unserer Kolleginnen und Kollegen von anderen Hotels, die haben uns belächelt und haben gesagt, warum nutzt ihr nicht die Chance? Die haben am zweiten Tag 30% ihrer Belegschaft entlassen. Aber wir haben gesagt, unsere Kolleginnen und Kollegen sind erweiterter Teil unserer Familie. Die sind mit uns durch dick und dünn gegangen und jetzt stehen wir auch in einer solchen Situation zu ihnen. Wir haben eher privat einen Kredit aufgenommen, als einen zu entlassen. Im Nachgang war das das Beste, was wir hätten machen können, weil als es wieder losging, hatten wir ein top motiviertes Team und die Loyalität ist nochmal gestiegen. Das heißt, wir entscheiden uns im Zweifel eher für die Seite unserer Kolleginnen und Kollegen. Fast immer. Außer es ist wirklich existenziell, aber das, selbst die Corona-Pandemie hat uns nicht dazu gebracht, dass wir eine andere Entscheidung getroffen haben. Zugleich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen Geld verdienen. Wir haben keinen kapitalstarken Investor im Hintergrund. Das heißt, wir müssen mindestens so viel Umsatz machen, wie wir Kosten haben. Aber Geld ist nicht der Sinn, warum wir dieses Unternehmen betreiben. Und das ist ein Luxus, den wir uns als Familienbetrieb leisten können, weil es ist unser Vermögen. Wenn es uns ums Geld ginge, hätten wir schon längst aus dem Hotel was anderes gemacht, ein Mietshaus, hätten es umgenutzt, vielleicht in eine Residenz oder man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein Hotelbetrieb in Heidelberg im Fünf-Sterne-Segment ist nicht einfach. Aber uns geht es eben um etwas anderes. Das heißt, ich, um auf Ihre Frage zu antworten, versuche immer diese Ambivalenz zu regulieren in die eine oder andere Art, so dass wir möglichst lange am Markt sind. Denn wir als Familienbetrieb, wir spielen das unendliche Spiel. Das heißt, wir wollen nicht gewinnen, sondern wir wollen möglichst lange im Spiel bleiben. Uns gibt es jetzt seit über 160 Jahren und wir arbeiten daran, dass es uns auch noch die nächsten 160 Jahre gibt. Und zum Teil reguliere ich diese Ambivalenz auch in mir selber. Tatsächlich, muss ich sagen. Weil ich muss damit umgehen, mit diesen Ängsten, die dann auch entstehen, wenn wir ökonomisch an der Grenze stehen. Aber wir haben eine ganz klaren moralischen Kompass, der auch in schwierigen Zeiten, wenn der politische Wind sich dreht, eben integer weiterarbeiten. Und deswegen finden wir es beispielsweise sehr irritierend, wenn jetzt amerikanische Konzerne, wenn jetzt eine andere Regierung am Ruder ist, sofort alle Diversity-Programme über Bord schmeißt, dann kann es Diversity nicht wirklich integriert gewesen sein in der Unternehmenskultur. Und wir stoßen da manchmal auch an Grenzen, wenn wir uns politisch äußern, was wir auch tun, beispielsweise gegen Rechtsextremismus oder gegen Linksextremismus. Und wenn uns dann Gäste drohen, sie kommen nicht mehr, weil wir uns politisch geäußert hätten, dann nehmen wir das in Kauf. Also auch da ist Haltung über Profit. Ja. Und wenn man das sehr in sich drin hat, dann stellt sich die Frage nicht so dramatisch.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir können hier ewig weiter sprechen über genau diese Entwicklung. Unsere Zeit kommt allmählich zum Ende, aber ich habe noch eine Frage, die mir ganz, ganz wichtig ist. Wie gelingt es Ihnen? Sie kommen aus der Beratung. Sie haben diesen Fokus seit 2012 genommen, haben gesagt, wir haben jetzt erstmal für uns unsere Vision, Mission und dann die Strategie darauf aufgesetzt. Wie schaffen Sie es, wie gelingt es Ihnen, sowohl auf der einen Seite die Tradition zu ehren, den Fortschritt zu garantieren, ohne weiterhin ein Museum zu bleiben? Ja. Wie gelingt Ihnen das? Weil Sie haben ja eigentlich, nicht eigentlich, Sie haben tatsächlich Ihre Vorgängergeneration, Ihre Mutter und Ihren Vater jetzt noch mit auf diese Transformation genommen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Das ist, schließt ein bisschen an das, was ich gerade eben gesagt habe. Auch Tradition und Moderne sind Extreme. Vertrauen und Kontrolle. So geben und nehmen. Das sind alles sozusagen, auch da müssen wir zwischen diesen beiden Extremen hin und her uns bewegen. Wir müssen, oder das ist unser Ansatz, müssen tun wir gar nichts, aber wir versuchen uns an die Tradition anzuschließen, an die Erfahrung, an das Bewährte, das zu ehren und zu nutzen und gleichzeitig den Blick auf die Zukunft, auf das Moderne, auf die Veränderung zu legen, weil wir auch wissen, ohne Veränderung keine Entwicklung und kein Bestand. Also wir müssen alles hinterfragen, damit es so bleibt, wie es ist, in Anführungszeichen. Und da war es überhaupt nicht schwer, meine Eltern mitzunehmen, weil die ja auch schon in ihrer Generation eine Transformation durchgemacht haben. Also meine Urgroßeltern haben das Haus gekauft, da war die Überschrift aus alt macht neu, die ersten Bäder, die erste Heizung integriert. die Generation, also es ging von der ersten auf die dritte direkt über. Meine Eltern war aus klein macht groß, sehr stark expandiert, diversifiziert, viel gebaut, alles mit Fremdkapital, was in der Zeit genau der richtige Ansatz war. Und in meiner Generation ist es eher aus ich mach wir die Überschrift. Also nicht baulich wachsen, sondern eher in der Haltung, in der Führung. Und genau das ist jetzt, was erforderlich ist in der heutigen Generation, Zeit. Und wir haben uns immer schon auch als Musterbrecher verstanden. Und auch meine Eltern waren immer schon sehr freudig daran, Dinge auch zu verändern und in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich von ihnen auch geerbt habe. Und deswegen ist es für uns auch eine Freude, Dinge anders zu machen. Und unser Ansatz beispielsweise in den Social-Media-Kanälen mit TikTok-Challenges und sehr humorvollen Videos, mit einer sehr radikalen Unternehmenskultur und Unternehmensführungsphilosophie, die wir vor 12 Jahren schon etabliert haben, die jetzt sozusagen State of the Art ist, nämlich den Kolleginnen und Kollegen in den Mittelpunkt zu stellen und noch vor dem Gast zu stellen und diese empathische Führung, zugewandte Führung, da waren wir relativ weit vorne und so sind wir immer wieder am Gucken, was müssen wir jetzt anders machen und wo müssen wir auch da konstruktiv destabilisieren, um mal was Neues zu machen. Und da sind wir, glaube ich, mutig, Dinge einfach mal auszuprobieren und zu gucken. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es wieder anders. Und wenn es funktioniert, gehen wir diesen Weg. Also da auch unserem Bauch zu folgen. Und wir haben da Freude dran, auch an der Transformation.
Ja, genau. Das hört man. Also unsere Zuhörer können das nicht sehen, aber sie strahlen auch sehr über das, was sie berichten und wie sie die Zukunft gestalten. Ja, jetzt sind wir am Ende unserer Sendung. Sagen Sie mir doch bitte noch, damit auch das nochmal über die Hörer dann klar oder für die Hörer dann klarer wird, was lässt Sie denn morgens so richtig freudig aus dem Bett hüpfen, wenn Sie an Ihre Aufgaben denken?
Also ich hüpfe immer relativ gerne aus dem Bett. Ich bin Frühaufsteher und was mich immer gerne raushüpfen lässt, ist auch, ich freue mich wirklich immer auf mein Team. Also Sie müssten mich eigentlich eher andersrum fragen, was lässt Sie eigentlich nicht raushüpfen, weil ich bin in der sehr privilegierten Lage, dass ich das, was ich tue, wirklich liebe und ich weiß, dass das ein Privileg ist. Aber ich freue mich auf unser Team jeden Morgen. Ich freue mich jeden Morgen in den Europäischen Hof reinzugehen und woran ich wirklich Freude habe, ist tatsächlich Führung. Und viele finden das ja als mühsam und schwierig, aber ich habe da schon immer eine große Freude dran gehabt und zwar nicht nur Führung von Kolleginnen und Kollegen und von Teams, sondern auch an Unternehmensführung und Markenführung und es hängt ja sehr stark miteinander zusammen und es ist dieses Ding mit einem Team, was man sehr schätzt, ich würde fast sagen, was man auch liebt, in einem Unternehmen, was man liebt, Teil von etwas Größerem zu sein. Also gemeinsam einen Traum zu realisieren und das macht einfach riesige Freude und deswegen springe ich tatsächlich morgens immer relativ leicht aus dem Bett und dann rüber ins Hotel.
Sehr schön. So, da ist sozusagen die Klammer für Love to Lead für unseren Podcast von heute. Ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr in Kontakt mit Ihnen kommen können, verlinken wir Ihre Daten dann in den Shownotes, sodass, und ich bin ganz sicher, dass der eine oder die andere Sie kontaktieren möchte. Wie kann ich das gestalten? Wie haben Sie das gemacht? Wie kann man miteinander vielleicht etwas gemeinsam machen? Und ich sage nochmals ein großes, großes Dankeschön.
Dafür. Von Herzen gerne und vielen Dank für Ihr Interesse und die schönen Fragen, Frau Wietasch.
Tschüss. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.